Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich mal wieder hier sein zu können. Wir sind selbst durch Corona gerade durchgegangen, vor 6 Wochen so ungefähr. Der Start hat ein bisschen geöffnet. Mein Chor hat gesagt, wir wollen wieder singen. Und der Raum ist nicht ganz so groß wie hier, vielleicht halb so groß. Die Decke ist etwas niedriger und wir haben die erste Singstunde gehabt. Und einer saß da so ein bisschen. Ist nicht schlimm. Eine Woche später war die Hälfte der Anwesenden mit Corona flachgelegen. Meine Wenigkeit dazu. Wobei das Schlimme wirklich für mich war, 2-3 Tage bevor ich dann positiv getestet wurde, hatte ich Kopfweh, Halsschmerzen, alle Symptome, alles was dazugehört, in leichter Form, Gott sei Dank. Aber das war die Zeit, wo ich auch noch mit Leuten, natürlich mit Maske schon, gesagt habe, ich habe meine Dienste. Da ist nicht ganz so einfach dann zu sagen, ja du, ich habe gerade keine Lust oder so. Es war jetzt gesundheitlich natürlich. Man hätte schon irgendwelche Gründe nennen können. Aber wie gesagt, alle Tests, und ich habe mich 2-3 Mal am Tag getestet, alle Tests waren immer negativ. Und als mir es wieder gut ging, war der Test positiv. Meine Frau hat es erwischt, einen meiner Söhne. Meine Tochter hat es erwischt und die anderen 2 Söhne haben gesagt, das wollen wir nicht, haben wir nicht bestellt. Also auch so. Ich hatte einen relativ milden Verlauf, muss ich sagen, aber ich muss auch sagen, die Nachwehen danach. Vergesslichkeit, Müdigkeit, es war öfter mal schwummerig. Meine Tochter hat versucht, mal irgendwas vom Boden aufzuheben. Plötzlich lag sie auf dem Boden. Was ist denn mit dir los? Ich bin gerade umgekippt. Ja. Es ist nicht alles so einfach, wie man es manchmal runterspielt. Ich habe heute Morgen mal mit euch ein Experiment vor. Könnt ihr mal alle auf mich zeigen? Wow, super, vielen Dank. Ich habe vor langer Zeit einen Film geguckt mit Terence Hill. Wenn ich jetzt wüsste, wie der Film genau hieß. Ich komme nicht mehr drauf. Verdammt, verdingst und Halleluja am Ende. Und da kommt er als Engländer, als Junge von seinem Vater, sein Vater ist gestorben, war aber im Wilden Westen. Er kommt in den Wilden Westen und hat einen Brief dabei, wo drin steht, dass er endlich zum Mann werden soll. Und deshalb soll er zu den Rabauken, zu den 3 Freunden des Vaters, mit denen der Vater auch öfter mal eine Bank überfallen hat oder sowas. Und jetzt kommt er dahin und er verliebt sich natürlich, fährt mit dem Fahrrad in die Stadt, anstatt auf einem Pferd zu reiten, lauter so witzige Sachen. Und dann plötzlich soll er doch anfangen, mal ein Schießeisen in die Hand zu nehmen. Er sagt, habe ich nie gemacht, kann ich nicht, wie geht das? Und dann sagte der andere, zeig mal mit dem Finger auf die Dose. Und er zeigte einfach so auf die Dose, zack. Und dann sagt der andere, und jetzt guck mal über deinen Finger. Und als er das gemacht hat, sagt er, das ist ja genau die Dose. Ja, siehst du, und jetzt nimmst du den Revolver und er zielt genau dorthin, nimm den als Verlängerung sozusagen von deinem Finger. So einfach, wenn es immer so einfach wäre. Gott sei Dank ist es nicht immer so einfach. Aber ich glaube, heutzutage, wir leben in einer Gesellschaft, die das hier ganz gut kann, die mit dem Finger auf andere zeigen kann. Wir haben die Corona-Pandemie gehabt oder sind noch mittendrin. Wer war schuld? Zack, es ging sofort los, die anderen. Die Chinesen waren es. Irgendeine Verschwörungstheorie, der war es, Bill Gates war es und was weiß ich, wer alles, was alles rumgegangen ist. Wir haben immer einen Schuldigen gefunden. Wenn ihr euch mal die Talkshows angeschaut habt, da ging es rund. Wer war schuld? Ja, der und der. Was hätte man machen können? Nicht viel, aber wir wissen, wer schuld ist. Dann kommt plötzlich das Ahrtal, eine Naturkatastrophe. Da steckt schon das Wort Natur mit drin. Da hat man nicht viel Einfluss. Außer natürlich, man hätte im Vorfeld, Jahre zuvor, ein bisschen mehr darüber nachgedacht, begradige ich so manche Bäche und Flüsse oder nicht? Mache ich Monokultur auf dem Acker, wodurch der Acker auch hart wird? Oder wie gehe ich mit dem Ganzen um? Und dann am Ende, ja, jetzt ist alles schiefgelaufen und die Frau geht weg in Urlaub. Wie kann man das nur machen? Wir haben sofort wieder den Finger rausgezogen, sie war's. Wie verrückt ist das eigentlich? Wir leben in so einer Gesellschaft. Wir sind ständig auf der Suche nach einem Verantwortlichen. Wir suchen für alles, was in unserem Leben schiefläuft, einen Schuldigen. Aber Jesus ist ganz anders. Gott sei Dank. Wir lesen Psalm 130. Wenn du die Sünde anrechnen wolltest, Jahwe, mein Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Eine wunderbare Aussage, wie ich denke. Zu wissen, Gott kommt nicht mit dem Zeigefinger. Er weiß ganz genau, er würde immer einen Schuldigen treffen. Aber er ist ganz anders. Das Thema für heute, anklagen oder annehmen, was der Mensch wirklich braucht. Ich denke, wir Menschen sind ganz oft innerlich leer. Wir sehen uns danach, angenommen zu sein, akzeptiert zu werden, so wie wir sind, mit unseren Schwächen, mit unseren Stärken, mit allem. Und ganz oft erleben wir, dass andere Kritik äußern. Und die Kritik wird so riesengroß. Ich habe vor langer Zeit mal auf einer Freizeit, da hat einer eine weiße Leinwand vorne gehabt, nicht eine Leinwand, wo man draufschreiben kann mit so einem Edding, so irgendwas, so eine große Tafel, irgendwas. Und dann hat er einen Punkt da drauf gemalt und hat gefragt, was seht ihr? Keiner hat geantwortet, was soll man da jetzt sagen? Und dann ist er hin, hat den Punkt immer größer gemacht, immer größer und größer. Und dann sagten wir alle, ja, wir sehen da einen schwarzen Punkt. Und er sagte, wisst ihr, was ich sehe? Ganz viel Weiß drumherum. Wir sind so fokussiert auf diesen schwarzen Punkt. Der erste Punkt, wer mit dem Finger auf andere zeigt. Punkt, Punkt, Punkt. Wir werden nachher sehen, wie der Satz weitergeht. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, in Johannes 8, das ist eine Stelle, die relativ parallel ist zu dem, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, da lesen wir, das ist ein Abschnitt, den es, also da gibt es ein bisschen textlich Probleme, ist der genau an der Stelle geschrieben worden, ist der an anderer Stelle geschrieben worden, wurde er nachträglich hineingefügt, was auch immer, aber er wurde immer als kanonisch angesehen, also zur Bibel gehörend. Und fängt dann in Vers 53 vom vorigen Kapitel an, jeder ging heim. Im nächsten Vers heißt dann, Jesus aber ging zum Ölberg und dann, wie wir hier jetzt den Text auch sehen werden, in Vers 2, frühmorgens, doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Wir haben gerade das Laubhüttenfest gehabt, ein großes Fest, wo die Juden alle nach Jerusalem gepilgert sind. Und es war der letzte Tag gerade gewesen. Und dann haben wir am Ende diese Aussage, jeder ging heim. Am nächsten Morgen, Jesus geht wieder in den Tempel. Er lehrt wieder dort. Und als er dort ist, passiert etwas. Wir lesen in Vers 3. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Hier sind Gesetzeslehrer, Pharisäer speziell auch genannt. Das sind die Hüter des damaligen Gesetzes oder überhaupt Hüter des Gesetzes gewesen. Diejenigen, die für Recht und Ordnung in geistlicher Hinsicht gesorgt haben. Wohin gehen sie? Sie gehen nicht zu ihrem Hohepriester. Sie gehen nicht zu irgendeinem, der eigentlich was angeblich zu sagen hat, sondern sie versuchen Jesus. Die Frau wurde auf frischer Tat ertappt. Wie gesagt, früh morgens, Jesus ist im Tempel, die Nacht ist gerade vorbei, die Frau war nachts irgendwo, wo sie nicht hingehört anscheinend. In 3. Mose 20, Vers 10 heißt es eindeutig, dass beide sterben müssen, die daran beteiligt waren. Und da haben wir ein Problem. Welche beide? Ich weiß nicht, also bei Ehebruch gehören normalerweise zwei dazu. Oder um genau zu sein, drei. Mann und Frau, die verheiratet sind und einer, männlich oder weiblich, der in die Ehe reinkommt und diese Ehe zerstört. Aber hier wird nur die Frau vorgeladen, vorgeführt. Sie, die Ehebrecherin. aber der Ehebrecher wird gar nicht erwähnt. Verrückt. Sie versuchen, ihn herauszufordern, weil wenn Jesus hier gesagt hätte, ja natürlich, sie muss gesteinigt werden, dann hätte er das römische Gesetz übertreten, nachdem die Juden in dieser Zeit keine Steinigung hätten durchführen dürfen. Sie hätten zuerst zu einem römischen Befehlshaber gehen müssen, mit ihm drüber reden und er hätte dann verurteilen müssen, ja, das ist in Ordnung, dann hätten sie es tun dürfen. Aber so nicht. Also er war in gewisser Weise in einer Spannung, sage ich jetzt, wir müssen steinigen, dann sagen sie, ich unterstehe nicht dem Gesetz der Römer. Wenn ich hingegen sage, ist alles nicht so schlimm, was Jesus auch nie getan hat, wenn ich das sagen würde, dann würden sie sagen, du hältst dich nicht an das mosaische Gesetz. Also ich bin in einer Zwickmühle. So ungefähr die Situation von Jesus. Wir alle sind groß darin, mit unserem Finger auf andere Menschen zu zeigen. Wer auf andere Menschen zeigt, der war's, der zieht sich aus der Schusslinie raus. Ganz oft bei uns zu Hause, ich habe eben Kinder, 4 Stück an der Zahl, und da ist es schwer, mal rauszufinden, wer was verbrochen hat. Wer hat angefangen, wenn sich die Kinder mal wieder die Köpfe einschlagen? Ja, der hat angefangen. Nein, der hat das zuerst gesagt. Und dann gehst du auf den Grund und am Ende findest du raus, die wissen selbst nicht mehr, was war. Ich habe als kleines Kind ein Musikinstrument bekommen, eine Klarina. Habt ihr das schon mal gesehen, eine Klarina? Das ist so eine Art Flöte, ungefähr so lang. Also ein kleines Ding aus Plastik, in Rot gehalten, mit verschiedenfarbigen Tasten obendrauf. Quasi fast wie ein Vorgänger von einem Saxophon. Nein, war es nicht ganz, aber so ähnlich. Man hat oben einfach nur reingeblasen und dann die Tasten gedrückt und dann kamen Töne raus. Dieses Ding, ich war so stolz drauf. Und als ich dann verheiratet war, plötzlich meine Mama bringt den alten Ramsch mit, der noch zu Hause bei uns war, und da war diese Klarina drin. Und ich sehe sie und denke mir, oh, meine Kindheit, super, meine Kinder werden Musiker, ich werde ihnen auch die Klarina geben. Naja, eine Woche später war die Klarina kaputt. Meine tolle Klarina. Wer war's? Er. Nein, sie. So ging es hin und her. Wir haben unsere Flitterwochen damals verbracht in Irland und da habe ich mir Tin Whistles gekauft. Diese irischen Flöten mit nur 6 Löchern obendrauf, ganz spaßig. Super Sache. Die sind aus Blech. Blech ist biegbar. Blech kann auch manche Beulen drin haben. Wer war's? Meine Kinder sind ganz groß da drin. Ich war es nicht, ganz bestimmt. Nein, das war der und der. An dieser Stelle hier ist ganz eindeutig, die Frau hat Ehebruch begangen. Es gibt daran auch nichts zu beschönigen. Meine Lieben, wir leben heute in einer Zeit, ich will es nicht beschönigen, aber wir leben in einer Zeit, in der das fast zum Alltag gehört. Menschen schlafen miteinander, auch wenn sie nicht verheiratet sind. Menschen, die verheiratet sind, schlafen mit jemand anderem außerhalb der Ehe. Das ist in unserer Kultur mit verankert mittlerweile. Wenn ich noch an die Zeit meiner Mutter, meiner Großmutter denke, damals war es noch ein bisschen anders. Da gab es das auch, aber dann war auch dementsprechend der Ruf geschädigt. Heute ist das Normalität, und wenn man nicht aufzeigen kann mit so einer großen Liste hier, 20 Frauen gehabt, dann bin ich nicht in. Schrecklich. Ehebruch, wie gesagt, eine intakte Ehe wird auseinandergerissen. Zerstörung einer vorhandenen Ehe. Warum machen Menschen sowas? Nun, ich weiß, diese Frage ist schwer zu beantworten. Es gibt viele Gründe, aber ich denke, so manche Gründe, die mir kommen, zum einen, das Gewissen ist nicht mehr so christlich geprägt. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Bibel nicht mehr hochgehalten wird. Wo man nicht mehr in der Bibel liest, was steht da, was hat sich der Meister dabei gedacht. als er uns Menschen erschuf. Was bedeutet Sexualität eigentlich? Dieses ganz Intime, aber auch dieses Sichere, Geborgene, das Vertraute mit einem festen Partner, wo ich mich wirklich fallen lassen kann. Und ich weiß, der andere wird mich nicht treten. Warum machen Menschen sowas? Weil die Unverbindlichkeit heute sehr groß geschrieben wird. Heute der, übermorgen wieder jemand. Es ist ganz egal. Ich habe keine Verpflichtung. Und ein anderer Gedanke, und das führt mich sehr stark wieder zum Text zurück. Es ist ein Verlangen im Menschen, eine Sehnsucht im Menschen, die gestillt werden will. Jeder Mensch hat irgendwie ein Verlangen. Wie Augustinus sagte, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Herr. Wir Menschen sind leer und diese Leere will gefüllt werden. Wir suchen nach Geborgenheit. Und man denkt, in diesem kurzen Moment hat man es gefunden und morgen geht wieder alles seinen Alltag. In Matthäus 15, Vers 19 heißt es, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerungen. Das heißt, das Ganze fängt in unserem Herzen an. Da, wo diese Leere ist, da, wo wir diese Leere stillen wollen. Der Mensch hat Sehnsüchte, eine Sehnsucht nach Liebe, Annahme, Erfüllung, Geborgenheit. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Kennt ihr diesen Mann? Wie heißt er? Weißt du es noch? Avicii, jawohl. Nicht Leonardo da Vinci, sondern Avicii. Avicii alias Tim Bergling. Wurde nur 28 Jahre alt. Er ist am 20. April, also gar nicht so lange, kann man sagen, vom Tag her, aber 2018, vor 4 Jahren, verstorben. Er wurde in einem Hotelzimmer in Muscat, Oman, aufgefunden. Er war DJ, Musiker. Hat mich sehr angesprochen erstmal, als ich das hörte. Oh, cooler Musiker. Naja, Aviciis Lied Wake Me Up hat über 1,5 Milliarden Klicks. Sein Vermögen wurde auf 75 Millionen Euro geschätzt. In relativ kurzer Zeit hat er in der Musikszene so schnell Fuß gefasst, dass er so reich wurde. Mit nur 27 Jahren hat er das erreicht, was die meisten Musiker nicht erreichen. Wenn man seine Lieder hört, dann hört man viel von ich suche Annahme, ich suche Geborgenheit, ich suche Schutz, ich bin ein Versager, ich werde abgelehnt. Wo finde ich denjenigen, der mich annimmt? Wie gesagt, mit 28 Jahren dann verstorben. Selbstmord. Geld, Ruhm und Ansehen können nie ein Ersatz sein für Liebe, Annahme und Vergebung. Und das ist das, was Jesus ihm hätte schenken wollen. Was wollen wir Menschen eigentlich? Was brauchen wir? Wonach sehnt sich unser Herz? Ich denke, es ist Liebe, Annahme und Vergebung. Die Frau erlebte pure Ablehnung. Natürlich, sie hat etwas gemacht, was nicht in Ordnung ist. Sie hat gesündigt. Sie wurde sogar auf frischer Tat ertappt dabei. Und ich denke mir bei so etwas immer, das ist ja keine Sache meistens, zumindest in 99% der Fälle ist das so, dass es nicht eine Ad-hoc-Entscheidung ist, sondern dass die Person schon vorher Schritte dahin gegangen ist. Und haben die Leute das vorher nicht schon gesehen? Aber später sind sie da als Ankläger, führen sie vor, um Jesus zu versuchen. Was würde Jesus nun tun? Würde er die Frau verdammen? Mit dem Finger auf den anderen zeigen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, der vergisst das Dreifinger, der vergisst die drei Finger, die auf ihn zurückzeigen. Also ich finde das immer interessant, meine Kinder sagen dann immer, der war's. Und dann guck mal deine Hand an. Oh, drei Finger, die unteren drei zeigen immer zurück. Weil man ja mit einem Zeigefinger wegzeigt. Wir haben dann manchmal so angefangen, wenn irgendwas war, wer war's? Und dann sitzen meine Kinder immer so da. Er war's. Tja, gelernt ist halt gelernt. Das Interessante hier ist, Jesus dreht den Spieß einfach um. Er weiß, er ist in dieser Zwickmühle, aber Jesus ist Jesus, er ist anders. Er schaut ins Herz. Und dann lesen wir in Vers 6, Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker, wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Ältesten zuerst. Angenommen werden beginnt mit mir. Das ist eine Sache, die mir so wichtig geworden ist in letzter Zeit. Ich bin gerade dran, eine CD zu machen, um ein kleines Konzert auch machen zu können. Und bin froh, dass der Andreas und der Ralf mir hier helfen, ein paar Texte rauszusuchen, über die ich dann brüten kann. Und das ist ein Text, der mir einfach auch wichtig wurde in dem Ganzen. Ich habe vor langer Zeit mal angefangen, ein Lied zu schreiben. Ich habe das Lied komplett verworfen, habe ein neues jetzt geschrieben. Das will ich euch nachher auch vorsingen. Aber in den Gedanken hier ist mir einfach so wichtig geworden, angenommen sein beginnt mit mir. Wenn ich jemanden annehmen will, muss ich erstmal bei mir selbst sehen, da ist was falsch. Und ich muss mich so annehmen, wie ich bin. Und ich bin froh, dass ich zu Jesus gehen kann. Und ihm sagen kann, da ist etwas falsch in meinem Leben, bitte vergib's mir. Da beginnt die Annahme bei mir. Und dann kann ich rausgehen und andere genauso annehmen, weil ich es erlebt habe, was Jesus mit mir gemacht hat. Was Jesus hier macht, er hält den Anklägern einen Spiegel vors Gesicht. Sie wollten eine offensichtliche Sünderin anklagen. Und wer das tut, der denkt oftmals nicht über sein eigenes Leben nach. Wie gesagt, ich ziehe mich aus der Schusslinie. Zack, der war's. Ich bin raus. Das heißt nicht, dass wir Sünde dann einfach tolerieren sollen. Jesus, der jetzt irgendwas gesagt hat, oho, der hat sie gar nicht gestraft. Darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht darum, dass er die anderen erstmal in den Fokus zieht und sagt, wie sieht es bei dir im Leben aus? Du richtest über andere, aber ist das wirklich richtig? Guck mal in deinem Leben. Kehr erstmal vor der eigenen Tür. Meine Lieben, ich denke, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo man genau das erlebt, wo man angenommen ist. Mit Fehlern, mit Schwächen, so wie man einfach ist. Das heißt nicht, ich muss für mein Leben lang so bleiben, wie ich bin. Ich darf Veränderung erleben. Zieh zuerst den Balken aus dem Auge, damit du dem Bruder oder der Schwester bei dem kleinen Splitter helfen kannst. Ach, wenn wir doch manchmal nur innehalten würden, um über unser Leben nachzudenken. Vielleicht würden wir dann selbst sehen, auch wir sind Sünder. Auch wir haben eine oder andere Sünden begangen. Auch wir brauchen Vergebung. Einer nach dem anderen geht hier weg. Da ist keiner, der mehr anklagt. Da ist kein Aufbäumen mehr. Da steht nur noch die Schuld und die Sündhaftigkeit der Menschen vor ihren Augen. Aber genau in diesem Zustand passiert was Wunderbares. Der dritte Punkt. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, der vergisst die drei Finger, die auf ihn zurückzeigen. Und drittens, großes Elend braucht großes Erbarmen. Großes Elend braucht großes Erbarmen. Wir lesen in Vers 9, schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, doch hör auf zu sündigen. Diesen letzten Punkt, der kam ja auch beim Lesen von Augustinus wieder. Er sagte zu dieser Stelle, großes Elend und großes Erbarmen blieben allein zurück. Die Leute, die sie angeklagt haben, sind einer nach dem anderen weggegangen. Aber das große Elend, diese Frau, ist noch da. Das, was sie gemacht hat. Ihre Sünde steht ihr noch vor Augen. Was würde passieren? Und dann kommt Jesus und nimmt sie einfach an. Ich verklage dich auch nicht. Ich nehme dich an. Sündige hinfort nicht mehr. Das ist der einzige Aufruf hier. Interessant hier an der Stelle, so in dieser Übersetzung, ich verurteile dich auch nicht. Das Wörtchen auch, ganz wichtig. Es ist nicht so, als wäre Jesus die Sünde egal, dass er einfach sagt, ich verurteile dich auch nicht. Nein, ich verurteile dich auch nicht. Ich könnte dich verurteilen, aber ich mache es nicht. Wenn ich jemanden verurteilen wollte, egal wen, jeder ist schuldig. Aber ich verurteile dich auch nicht, wenn kein anderer in der Lage war, den Stein hochzuheben. Dann hätte ich alle, die hier stehen müssen, alle, die hier gestanden haben, verurteilen müssen. Er gibt ihr hier eine komplett neue Chance, noch einmal von vorne zu beginnen, einen Neuanfang. Was für eine Freude sie da erlebt. Ich vergebe dir, du kannst gehen, aber sündige hinfort nicht mehr. Dieser einzige Aufruf, beginne jetzt ein befreites Leben. Und meine Lieben, das klingt super. Sündige hinfort nicht mehr. Hast du schon mal gemacht? Für dich zu sagen, ich sündige jetzt nicht mehr und morgen sündige ich nicht mehr und übermorgen, vielleicht geht das mal ein paar Tage gut. Glaube ich nicht wirklich, aber vielleicht ist das so in dir drin, dass du sagst, ich habe schon so lange, wo nichts mehr in meinem Herzen falsch war. Und dann finde ich so schön, dass dieser gleiche Schreiber dieses Johannesevangeliums, Johannes, in einem Brief sagt, ich lese uns lieber mal vor, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er sagt also sehr deutlich, wisst ihr was? Wenn jemand sündigt, also wir können immer noch sündigen, aber dann dürfen wir wissen, wir haben einen Fürsprecher. Wir haben einen, der uns zur Seite steht, der für uns eintritt. Genau das ist auch hier, glaube ich, das, was Jesus sagt. Sündige nicht mehr. Deine Lebenseinstellung soll jetzt neu sein, ausgerichtet auf mich. Ich weiß sehr wohl, du wirst wieder fallen, aber richte dich einfach aus auf mich. Ich werde dir helfen. Und das ist ein wunderbarer Neubeginn. Gleichzeitig für mich so eine Art Zusage, er geht mit. Sündige fort nicht mehr. Bleib nicht beim Alten, sondern geh los. Ich will zum Abschluss ein Beispiel bringen, das sicherlich sehr herausfordernd ist. Ich möchte euch da bitten, nicht zu sehr zu urteilen, schon von Anbeginn. Es gab mal einen Pastor, der durch Seelsorge plötzlich mit einer Frau immer näher gekommen ist. Letzten Endes führte es dazu, dass er mit der Frau eine Beziehung einging, Seine Frau hat es mitbekommen. Seine Frau hat sich getrennt. Er war seine Pastorenstelle los. Was würdet ihr in der Situation machen mit ihm? Wie würdet ihr mit ihm umgehen? Was denkt ihr? Das ist eine ganz schwere Kiste. Natürlich ist klar, er hat gesündigt. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Als Pastor den Job los sein, das ist auch richtig. Aber wie geht man mit ihm als Mensch um? Seine erste Frau hat ihm nicht verziehen, sie hat sich scheiden lassen. Und er ging sogar noch den Schritt weiter und heiratete diese zweite Frau, weil sie ein Kind von ihm erwartete. Dann hat er eingesehen, dass er viele Dinge in seinem Leben falsch gemacht hat. Er ist auf die Knie, hat Jesus um Vergebung gebeten. Und dann hat er versucht, wieder in der einen oder anderen Gemeinde anzudocken. Und alle Gemeinden haben ihn abgelehnt. Er kam in den Gottesdienst. Alle Leute wussten, das war ein großer, großer Ort mit ganz vielen Gemeinden. Alle Leute wussten, was in seinem Leben passiert war. Und manchmal passiert es sogar, als er ganz hinten in der letzten Reihe saß, dass der Prediger von vorne dann zu ihm schaute mit dem Finger: Du gehörst hier nicht her. Ich glaube, dass wir ganz oft so dabei sind, zu verurteilen, ohne zu sehen, dass die Menschen vielleicht Hilfe brauchen. Am Ende war es dann so, nach einigen Jahren, nach vielen Enttäuschungen von vielen Gemeinden abgelehnt zu sein, dass er bei einem alten Freund anrief, der auch in dem Ort eine Gemeinde hatte. Und er sagte zu ihm: Kann ich am Sonntag bei euch in den Gottesdienst kommen? Ich will dir gleich sagen, du kennst mein Leben, du weißt, wie schlecht das Ganze gelaufen ist. Ich bin froh, dass Jesus mir vergeben hat, aber ich finde keine Christen, die mir vergeben. Darf ich bei euch in den Gottesdienst kommen? Wenn du Nein sagst, dann weiß ich nicht, was ich mit mir noch anfangen soll. Und dieser alte Freund, dieser alte Pastor sagte zu ihm: Weißt du was, du bist herzlich willkommen, weil Jesus alle Menschen liebt und er vergibt Sünde, wenn sie begangen ist. Ich werde vorne am Eingang stehen. Ich werde vorne auf dich warten. Und ich will dich herzlich begrüßen. An dem Sonntag plötzlich kam dieser Mann. Er wurde herzlich begrüßt. Er saß in den Reihen. Er war wie ein ganz normales Mitglied oder Gottesdienstbesucher in dem Gottesdienst dabei. Er wurde ein Mitglied in dieser Gemeinde. Und die Gemeinde hat ihm geholfen, mit den ganzen Problemen in seinem Leben aufzuräumen. Er ist am Ende wieder in einen stabilen Dienst zurückgekommen. Aber das ist eine unglaubliche Geschichte von dem, was Annahme machen kann. Wisst ihr was? Jeder von uns, die wir hier sitzen, wir haben irgendwo unsere Probleme, unsere Schwächen. Und es ist leichter zu sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, weil du in vielen Punkten falsch bist oder was auch immer. Aber was passiert, wenn es dich betrifft, wenn die Leute dich ablehnen? Bist du dann auch noch genauso stolz? Das ist sehr verletzend. Ich denke, es ist ganz wichtig, auch von diesem Text her, das, was Jesus hier tut, er nimmt die Frau einfach an. Er sieht ihre Schwächen, er kennt ihre Fehler. Er sieht aber auch die Schwächen der anderen. Und er verurteilt sie nicht, sondern er streckt ihr die Hände hin. Das ist für mich Liebe, Annahme, Vergebung.